Also, das Problem bei solchen Einstiegsfilmen ist, dass die Botschaft, eine Botschaft von solchen Filmen ist, dass die Welt gut ist, solange keine Menschen da sind. Der erste erscheinende Mensch in diesem Video war Mist. Und dann ging es so weiter, so im Großen und Ganzen. Oder die erste Spur menschlicher Zivilisation war ein qualmender Schornstein. Wenn man die Bibel liest, dann fängt die Geschichte des Menschen in einem Garten an, im Paradies, und sie endet in einer Stadt. Das neue Jerusalem, wer davon noch nichts gehört hat, egal. Also es fängt an in einem Garten und endet in einer Stadt. Also irgendwie ist es so, wenn man von Gott aus die Welt betrachtet, Gott liebt Menschen. Gott liebt Menschen. Also das zentrale Problem dieser Erde ist nicht, dass es Menschen gibt, sondern dass Menschen manchmal Dinge machen, die nicht so geschickt sind. Daran erinnert uns übrigens dieser Baum. Das hier ist ein Apfel. Also zugegebenerweise ein ziemlich stilisierter Apfel. Am 24. Dezember hat man im ausgehenden Mittelalter in Deutschland den Adam- und Eva-Tag gefeiert. Und da hat man so die ganze Bibel als Theaterstück mal so durchgezogen. Da war das auch häufig so, dass in so einer Dorfkirche 100 Leute waren und 80 haben an diesem Stück mitgemacht. Das war dann eher so ein Impro-Theater, muss man sich das vorstellen, ne? Und weil der einzige Baum, den man sich damals ins Haus reinholen konnte am 24. Dezember, ein Tannenbaum ist, wenn es nicht völlig erbärmlich aussehen muss, deswegen ist der Tannenbaum mal zu uns von da aus dann in die gute Stube gekommen und so weiter und so fort. Der Apfel, die einzige Frucht, die sich ein guter Deutscher an einem Baum vorstellen kann, in die Adam oder mit Eva gebissen haben, wohl dem, der einen weiteren Horizont hat. Dieser Apfel ist ja irgendwie das Symbol dafür, dass wir die Dinge nicht so machen, wie wir sie machen wollen und machen sollen und machen können und all das, was so dazu gehört. Also, wir wollen heute darüber reden, wie man diese Welt vielleicht ein ganz kleines bisschen besser machen kann. Und bevor wir da jetzt einsteigen, werde ich jetzt nochmal mit uns beten. Jesus, ich möchte dir danken jetzt für unser Miteinander hier. Ich möchte dir danken, dass du an unser Herz ran willst. An unsere Hände, an unsere Füße, an unseren Kopf. Und das alles einfach, weil du uns liebst. Und ich möchte dich bitten, dass wir etwas von dieser Liebe aufnehmen können und dass etwas von dieser Liebe auch von uns wieder anderen zufließen kann. Ich möchte dich bitten, dass, wenn wir heute hier unser Miteinander verlassen, Leute aufgerichteter, gerade hier rausgehen, als sie reingekommen sind. Du meinst es wirklich gut mit uns und lass diese Güte, dieses Menschenzugewandte, das in deinem Herzen lebt, aus unerfindlichen Gründen, lass das in unserer Mitte sein. Amen. Wir machen das heute so, dass wir über so ein paar sehr konkrete Sachen reden werden. Umso weiter im Gottesdienst, umso konkreter wird es. Zwischendurch wird sogar ein paar Bibelstellen geben, wie überraschend. Aber wir steigen jetzt erstmal ein mit zwei Problemen, die so ein bisschen bekannter sind. Trotzdem gibt es dazu immer Sachen auch zu wissen, die vielleicht mal ganz spannend sind. Und dazu kommen Jochen und Lukas mal zu mir hier auf die Bühne. Ihr habt das irgendwie abgesprochen.
Genau, sehr gut. Wenn man darüber redet, wie können wir diese Welt besser machen, könnten wir natürlich tausende verschiedene Themen raussuchen. Wir haben uns heute zwei rausgesucht, über die wir ganz konkret reden wollen. Und auch dazu ist es natürlich so, da könnte man sehr viel mehr drüber sagen. Und es ist überhaupt nicht so, dass wir sagen, das ist jetzt alles vollständig, was wir erzählen. Und es gibt auch immer ein Aber dazu, so lasst euch einfach so ein bisschen drauf ein, wir wollen einfach euch so ein bisschen sensibilisieren für zwei Themen. Ich werde über Plastikmüll reden. Plastikmüll ist ein riesiges Problem auf dieser Welt, viele von euch wissen das, ich wollte das so ein bisschen einmal kurz zusammenfassen. Als Einleitung, ich habe ja mal ein Jahr in den USA gelebt, als ich 16 war und da in einer Familie gelebt, die kein Geschirr und keine Becher oder also keine Tassen, Gläser oder sonstiges hatte, sondern wir haben rein von einmal Geschirr gelebt in diesem Haus. Und ihr könnt euch vorstellen, wie viel Müll da entsteht. Wir hatten so eine riesige Tonne im Flur stehen, die regelmäßig geleert werden konnte. Also das ist wirklich so, dass meine persönliche Erfahrung, dass darin kann es gipfeln. Ja? Wie viel Müll, Plastikmüll entsteht eigentlich weltweit? Ihr seht hier diesen Laster, das symbolisiert einen 50-Tonnen-Laster. Und das ist das Haus, wo der Laster rausfährt. Und dieses kleine Haus seht ihr da auch nochmal. Und das sind diese ganzen 50-Tonnen-Laster übereinander gestapelt. Das war die Produktion von Plastikmüll 1950. 1,5 Millionen Tonnen. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie das heute aussieht. 300 Millionen Tonnen. Also das war 1950 und das ist 2013, also ungefähr heute gewesen. Also 300 Millionen Tonnen Plastikmüll wird jedes Jahr produziert. Weltweit sind natürlich die USA und Asien so die größten Produzenten. Jetzt könnte man denken, ne, ist bei uns vielleicht kein Problem. Doch, in Deutschland ist das auch ein Problem. Dazu ein paar Fakten. Jeder Deutsche, also jeder von uns, produziert im Durchschnitt jedes Jahr 37 Kilogramm Plastikmüll, nur aus Verpackungsplastik. Jetzt ist ja so eine Plastiktüte, wiegt ja quasi nichts. Ne? Also wenn man sich jetzt vorstellt, 37 Kilo, wie viel das so volumentechnisch ist, kann man sich ungefähr vorstellen. Wenn wir uns das mal Deutschland europaweit angucken, ist Deutschland ziemlich oben mit dabei. Also wir produzieren ziemlich viel Plastikmüll. Und so Länder wie zum Beispiel Bulgarien, Rumänien, Tschechien, die produzieren sehr viel weniger. Und da drüben, da sehen wir den Anteil des Plastikmülls, der recycelt wird. Also 49% wird bei uns recycelt. Das ist relativ viel, aber auch da sind zum Beispiel Länder, nochmal einmal kurz zurück, Länder wie zum Beispiel Tschechien oder Bulgarien auch deutlich besser als wir. Jetzt kannst du einmal weitermachen. Da sehen wir das nochmal. So viel produzieren wir, so viel recyceln wir. Und der EU-Durchschnitt ist 31 Kilo pro Person. Also da liegen wir über dem Durchschnitt in Europa. Insgesamt produzieren wir übrigens 611 Kilogramm Müll pro Jahr im Schnitt. Plastiktüten sind ein besonderes Problem, da habe ich euch mal diese Grafik mitgebracht. Wenn wir die Plastiktüten, die in Deutschland jedes Jahr verbraucht werden, wenn wir die aneinanderlegen würden, dann könnten wir das 46 Mal um die Erde rumlegen. So viel Plastiktüten verbrauchen wir in Deutschland jedes Jahr. Pro Minute sind das 10.000 Plastiktüten. Pro Minute 10.000 Plastiktüten. Das sind 5,3 Milliarden Plastiktüten in Deutschland pro Jahr. Das finde ich schon ziemlich, ziemlich beeindruckend, diese Zahl. Jetzt ist das Problem, dass wir recyceln zwar viel, aber wir sehen, dass, einmal die nächste Grafik bitte, wenn wir das auf Europa sehen, dass 87% aller Plastikabfälle, die in Europa entstehen, hier nicht entsorgt werden, sondern dass wir das nach Asien exportieren. Das heißt, Asien gibt uns Geld dafür. In erster Linie war das bisher China, die wollen das jetzt aber nicht mehr machen. Geben uns Geld dafür, damit die unseren Plastikmüll nehmen. Und jetzt sind das so eher so Länder wie Indonesien und Kambodscha und so. Und was machen die damit? Schmeißen es ins Meer rein. Genau, die haben nämlich auch nicht die Kapazität, das zu entsorgen. Und Schätzungen zufolge sind 140 Millionen Tonnen Plastik im Meer. 140 Tonnen Plastik im Meer. Und deswegen gibt es diese Plastikkontinente, das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das sieht tatsächlich so aus. Also es sind so Kontinente, man nennt das so Kontinente von Plastikmüll. Der größte ist hier im Pazifischen Ozean. Der ist größer als Europa. Also so eine Ansammlung an Müll, der da so rumschwimmt, größer als Europa. Und das Problem ist, zum einen, die Tiere fressen das, weil sie denken, das ist Futter. Dann passiert sowas. Und das zweite Problem ist, dass Plastik sich nicht auflöst. Ein Styroporbecher zum Beispiel braucht 50 Jahre, bis er sich vollständig zerrieben hat. Und so eine PET-Flasche braucht 450 Jahre, bis die so nicht mehr existiert, wenn man sie ins Meer wirft. Interessant ist, dass nur ein Teil des Plastikmülls, der auch im Meer landet, dass wir den tatsächlich im Meer überhaupt sehen. Also der schwimmt an der Oberfläche. Das ist nur 1%. Schätzungsweise von dem, was ins Meer gelangt an Plastikmüll, finden wir auch an der Oberfläche wieder. Und da weiß man nicht so ganz genau, woran das eigentlich liegt. Es könnte daran liegen, dass es viel auf dem Meeresgrund ist, aber wahrscheinlich ist der durchaus größere Teil der, was damit auch entsteht. Einmal weiter bitte. Was ist das? Weiß es jemand? Mikroplastik, genau. Mikroplastik ist sozusagen Plastik, das in immer kleinere Teile zerfällt und irgendwann so klein ist, dass man es nicht mehr sehen kann oder nur noch unter Mikroskop sehen kann. Und inzwischen ist es so, dass mehr Plastikteilchen mehr sind als Plankton. Komisch, also was heißt komisch, aber es ist schon irgendwie bedenkenswert. Plastik ist, muss man mittlerweile sagen, das sagen auch Forscher so, ist so ein fester Bestandteil des Meeresökosystems geworden. Es gehört wirklich dazu, das ist ein fester Bestandteil des Meerökosystems. Und das Problem ist, dass wir das in vielen Hunderten von Lebewesen, die im Meer leben, auch finden. Also wenn man jetzt eine Muschel zum Beispiel, Muscheln ist ganz extrem, in fast 100% aller Muscheln findet man Mikroplastik. Also man untersucht diese Tiere unter dem Mikroskop und findet in den Tieren Mikroplastik, nicht im Magen oder irgendwie sowas, sondern in den Tieren, in dem ganzen Gewebe ist voll von Plastik. Das gelangt also nicht nur in den Magen, sondern tatsächlich in den gesamten Körper. Und dann kann man sich ja vorstellen, dass das nicht nur in den Tieren bleibt, sondern wir essen diese Tiere ja, dass das auch in unseren Körper gelangt. Und das Problem ist, dass viel Plastik ist mit irgendwelchen Chemikalien versetzt, also so Brandschutzmittel und sowas. Und das findet sich dann in diesen Bestandteilen auch wieder. Und somit sind diese ganzen Chemikalien dann auch in unserem Körper enthalten. Und man weiß noch nicht so genau, welche Auswirkungen das eigentlich hat. Also dazu ist die Forschungszeit noch nicht weit genug vorangeschritten. Aber irgendwie kann man sich ja schon vorstellen, dass der Plastik irgendwie in den Körper nicht reingehört und dass diese ganzen Chemikalien irgendwie schon Schaden verursachen könnten. Und man geht schon davon aus, dass das auch krebserregende Potenz hat. Man weiß das aber noch nicht ganz genau. Da muss man einfach noch mal ein bisschen warten und die Forschungsergebnisse abwarten. Fakt ist aber, dass das nicht im Magen verbleibt, dieses Mikroplastik, sondern dass man hat nachgewiesen, dass das die Magenwand auch infiltrieren kann und durchwandern kann und in den restlichen Körper gelangt. Und man findet das, wie gesagt, in 25% aller Meereslebewesen und bei Muscheln sogar in 100%, annähernd 100%. Genau, das soweit erstmal zum Plastik. Dann gebe ich mal weiter an Jochen.
Vielen Dank. Ich möchte ein bisschen über Klimawandel sprechen. Vorgestern hätte schon die Klimakonferenz in Katowice zu Ende gehen sollen, nach 14 Tagen. Sie konnten sich aber leider nach 14 Tagen immer noch nicht einigen und deswegen gab es eine Verlängerung. Gestern Abend spät habe ich dann gehört, dass sie sich geeinigt haben, dass die Klimaziele, die sie sich 2015 in Paris gegeben haben, dass sie tatsächlich gelten sollen. Und dass eine Tonne CO2 auch eine Tonne CO2 ist und nicht 2 oder 0,5. Und dass wir irgendwie was tun müssen, damit wir die Erderwärmung tatsächlich unter 2 Grad halten. 2 Grad war bisher so das Ziel. Jetzt hat man gesagt, wenn wir tatsächlich 2 Grad haben, ist es eigentlich schon zu viel. Wir müssen auf 1,5 Grad Erderwärmung kommen maximal. Und dafür wurden jetzt die Regeln festgelegt, wie das innerhalb der Welt irgendwie funktionieren soll. Also wer in den letzten Monaten ein bisschen regelmäßig Nachrichten geschaut hat, Tagesschau oder was auch immer, der wird festgestellt haben, dass die Anzahl der Nachrichten über das Thema Klimawandel immer häufiger geworden sind. So, und ich möchte jetzt hier nicht irgendwie diskutieren oder anfangen irgendwie zu sagen, gibt es jetzt den Klimawandel oder nicht, sondern ich lege hier einfach mal fest, dass es diesen Klimawandel gibt und dass der Klimawandel zum einen entweder, also der kann verschiedene Ursachen haben oder verschiedene Faktoren mit rein. Das können natürliche Faktoren sein, aber mit Sicherheit ist auch der Mensch an diesem Klimawandel beteiligt. So, das liegt daran, dass wir eben die Erde sich erwärmt. Und warum erwärmt sich die Erde? Weil wir Menschen Treibhausgase produzieren. Treibhausgase sind verschiedene Gase. Das Prominenteste, was wir kennen, ist, wir bleiben nochmal bitte eins zurück. Ja, ist das Thema CO2, Kohlendioxidausstoß. Ist ein Treibhausgas, ein anderes Treibhausgas ist Methan. Jetzt fragt sich vielleicht jemand, wo ist Methan? Ne? Also Methan, wenn ihr über die Weide geht und die Kuh furzt, dann war das Methan. Ja? Also auch das trägt dazu bei, dass es einen Treibhauseffekt gibt. Und von daher ist auch interessant, wie viel tierische Mittel wir irgendwie konsumieren. Fleisch, Milch, was auch immer. Okay, CO2-Ausstoß. Ist ein entscheidendes Ding. Was daraus passieren kann, ich bleib nochmal bitte eins zurück, und dann kommen wir auch so weit. Genau. Was sind die Folgen vom Klimawandel? Wir sehen hier ein Bild, das ist der Rhein diesen Jahres bei Düsseldorf. Ja, der Fernsehturm da von Düsseldorf und die Brücke, wie sie über den Rhein rübergeht. Der Rhein war dieses Jahr ziemlich trocken. Irgendwann ging es dann so weit, dass sozusagen Versorgungsengpässe da waren. Wer ab und zu mal an der Tankstelle ist, hat sich das vielleicht auch dieses Jahr gesehen, dass irgendwann die Spritpreise teurer geworden sind. Ich habe die Tage mit einer Freundin bei Nürnberg telefoniert. Bei denen sind die Spritpreise noch viel höher gegangen. Die waren bei 1,50 Euro und 1,60 Euro irgendwie für super. Da sie ja eben noch schwieriger irgendwie an Öl rankommen, wenn sozusagen die Flüsse vertrocknet sind. Ist sozusagen ein Problem. Wir sehen aber auch die anderen Probleme, dass es irgendwo irgendwie, wo in den Bergen irgendwie Moränen runtergehen, weil es auf einmal heftigen Niederschlag gibt innerhalb von kurzer Zeit und dass die Erde wiederum nicht aufnehmen kann. Das sind jetzt so zwei Auswirkungen, die wir hier bei uns sehen, aber global gesehen sind die Auswirkungen natürlich dramatisch, weil zum Beispiel Staaten wie die Malediven oder sowas, deren Höhe irgendwie sich um 1-2 Meter bewegt, also Meereshöhe, die werden die ersten sein, die irgendwie anfangen abzusaufen. Und bis wir das hier merken, so richtig, das wird mal der heiße Sommer sein, aber die Probleme oder die echten harten Auswirkungen irgendwo anders werden woanders erstmal stärker sein. Dazu gehört auch, dass es jedes Jahr viele, viele Tote gibt aufgrund von Luftverschmutzung generell. Ihr kennt die Diskussion, warum wir in den Städten irgendwie versuchen, Dieselpartikel irgendwie in Straßen zu reduzieren und dann Sperrung machen und so weiter und so weiter. Also wir kennen verschiedene Folgen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, findet ihr im Internet genügend Auswirkungen von CO2. Jetzt geht's um uns persönlich, um mich, um dich, um jeden Einzelnen von hier. Und da gucken wir jetzt mal auf die nächste Folie. Ich habe hier bei, es gibt eine Internetseite myclimate.org. Da habe ich das da kommen diese Zahlen her. Diese Quelle ist auch zuverlässig. Sage ich jetzt so, weil ich geprüft habe. Wer wissen will, wie ich das gemacht habe, kann mich gerne ansprechen. Und da habe ich mal mit so einem Schnelltest meinen persönlichen CO2-Footprint ausgerechnet. Und der ist in der obersten Zeile 11,9 Tonnen CO2 pro Jahr. Dazu gehört rein irgendwie, woher kommt CO2 oder wann stoßen wir CO2 aus? Eigentlich von morgens, wenn wir aufstehen, bis abends, bis wir ins Bett gehen. Also der Wecker verbraucht Strom, er weckt uns morgens. Wir benutzen die Zahnbürste, Haarföhn, Mikrowelle, Kaffeemaschine, was auch immer. Wir verbrauchen den ganzen Tag über Energie, Licht. Wir kommen irgendwie dann aus dem Haus, wenn wir nicht mit dem Fahrrad fahren, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Auto, wie auch immer, verbrauchen wir dort auch in irgendeiner Art und Weise Rohstoffe. Also CO2 kommt beim Verbrennen von fossilen Rohstoffen her, Gas, Öl und so weiter. So, das geht dann so durch den Tag durch. Ich arbeite jetzt auch noch bei Lufthansa. Das ist eine Industrie, die zum einen per se von A nach B Leute bringt und dabei CO2 ausstößt. Aber zum anderen bin ich ja bei der Technik und wir überholen Flugzeuge. Und wenn ich in der Industrie unterwegs bin, brauche ich natürlich viel Energie, um irgendwie meinen Betrieb am Laufen zu halten, um die Dinge, die wir produzieren, irgendwie zu produzieren. Also ich bin irgendwie täglich dabei, irgendwie schon in meinem Arbeitsleben dabei, CO2 zu produzieren. Es geht aber dann weiter in den privaten Konsum hinein. Das Thema Ernährung habe ich gerade schon angesprochen. Es geht dann weiter zum Thema Freizeitbeschäftigung. Also was mache ich in meiner Freizeit? Ich fahre zum Beispiel in meiner Freizeit mit meiner Gemeinde nach Holland, 350 Kilometer auf eine Gemeindefreizeit und da sitzen wir alle in Autos und pusten hinten CO2 raus. Ich fahre noch mal irgendwo anders hin in den Urlaub. Vielleicht fliege ich irgendwo hin in den Urlaub, zum Beispiel nach Mallorca und bin dort 14 Tage im Hotel. Es werden jeden Tag im Hotel Handtücher gewechselt, das Waschen von diesen Handtüchern kostet extrem viel Energie, aufwendig, sie werden nur einmal benutzt, das Wasser soll schön warm sein, der Pool soll aufbereitet sein und so weiter und so weiter. Also wir sind dabei, den ganzen Tag CO2 zu verbrauchen. Mein Durchschnitt hier liegt bei 11,9, damit liege ich ein bisschen höher als der EU-Durchschnitt, der unten angegeben ist, mit 9,1. Und um den Klimawandel aufzuhalten, sollten wir eigentlich nur 2 Tonnen CO2, das ist das in der Mitte, was ihr da rot eingekreist seht, verwenden oder ausstoßen. Das heißt, wir haben deutlich mehr CO2-Ausstoß, als wir eigentlich haben dürften, um irgendwie den Klimawandel zu stoppen. Was wir gegen den ganzen Plastikmüll und den Klimawandel tun können, jeder Einzelne von uns, dazu kommen wir nachher. Jetzt kommt wieder Sven und wird weiter vorangehen.
Eine erste Bibelstelle, 1. Timotheus 6, Vers 8. Ich sagte, das ist nur das Persische, das wird jetzt spannend geworden. Nein. 1. Timotheus 6, Vers 8. Paulus sagt Timotheus als das ist auf jeden Fall falsch. Habe ich aufgeschrieben, das stimmt, ist trotzdem falsch. Also, ich zitiere frei. Also, wenn ihr, das kann jetzt einer googeln und bitte nicht 10 Leute parallel, ne? Wenn ihr Nahrung und Kleidung habt, dann soll es euch daran genügen. Ich meine, dass das tatsächlich Paulus und Timotheus ist, aber egal. Dann soll es dir daran genügen. Also Nahrung und Kleidung, ne, das daran gemessen, geht es uns unfassbar gut. Ja, also wir haben sogar sauberes Wasser, wir haben, es wimmelt von Möglichkeiten des Lebens. Und ich nehme mal so diesen ersten Vers so als Ausgangspunkt für eine Idee, die wir im Neuen Testament verhältnismäßig viel finden, nämlich schlicht und ergreifend die Idee der Genügsamkeit. Oder ich könnte auch ein anderes, noch frommeres Wort benutzen, die Idee der Dankbarkeit. Ein Ding, eine Bewegung, die wir in unserer Gesellschaft haben, ist, mehr ist besser. Mehr ist besser. Unser gesamtes Wirtschaftssystem wird uns beigebracht, basiert darauf, dass es nur funktioniert, wenn es mehr wird. Ja, ihr kennt die hysterischen Reaktionen, wenn das Bruttosozialprodukt Deutschlands unter ein Plus von 0,5% geht, ne, dann geht die allgemeine Panik hoch. Mehr ist besser. Mehr ist besser ist definitiv keine biblische Aussage. Das Neue Testament lebt zutiefst durchdrungen von der Idee, dass wir in Gott Genüge haben. Und dass die Grundidee ist, dass wir unser Herz kultivieren müssen mit Dankbarkeit. Und ich würde mal davon so ein paar Sachen ableiten und sagen, so was sind Ideen, die da irgendwie so mit dranhängen. Das eine ist zum Beispiel, dass Jesus wie selbstverständlich davon ausgeht, dass wir als Christen fasten. Jetzt hoffe ich, dass es stimmt, Matthäus 9, Vers 15. Das ist dass Jesus antwortet, warum fasten eigentlich die Jünger des Johannes, aber deine nicht? Und dann sagt Jesus, und er redet hier von sich selbst als dem Bräutigam, können die Hochzeitsgäste mit Trauerminen herumsitzen, solange der Bräutigam unter ihnen ist? Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen entrissen wird, dann werden sie fasten. Also, erstens lerne ich aus dieser Bibelstelle, wenn du zu einer Hochzeit eingeladen bist, iss und trink. So, ne, das ist das Erste, was ich aus dieser Bibelstelle lerne. Und das Zweite aus dieser Bibelstelle ist, wenn wir nicht gerade Hochzeit feiern, dürfen wir auch mal fasten. Sollten wir auch mal fasten. Jetzt ist das in unserer Gesellschaft ja sehr aufgebrochen, die Idee des Fastens. Also sozusagen Fasten ist im Ursprung eigentlich, ich verzichte für eine Zeit auf Essen, / Trinken. Das ist dann unfassbar aufgebrochen in ich faste Smartphone, ich faste schlechte Gedanken, ich faste, ach keine Ahnung, irgendwie sowas. Ne? Aber ich finde dieses Aufbrechen des Fastengedankens gar nicht so blöd, weil es uns eigentlich an den Kern dessen zurückbringt, was Jesus hier will. Jesus will uns eigentlich dahin bringen, zu sagen, ja, meine Jünger werden verzichten. Meine Jünger werden in der Lage sein, meine Leute, meine Christen werden in der Lage sein, nicht in diesem ständig ich mir, meiner, mich, mehr, alles was geht, sich in diesem Modus irgendwie durch die Welt zu bewegen. Und das war zu der damaligen Zeit natürlich ganz stark die Frage nach Essen und Trinken. Wenn du super arm bist und fast alle Menschen waren in der Menschheitsgeschichte super arm, wenn du super arm bist, dann ist das der Großteil von dem, wofür du dein Geld ausgibst, schlicht und ergreifend Essen und Trinken. In einer Kultur wie unserer, wo wir für Nahrungsmittel, also Deutschland ist ja extrem, extrem, ne, wo wir also wirklich wenig Geld für Essen und Trinken ausgeben, ist fast nur bei Essen und Trinken vielleicht ein bisschen simple Antwort, was das Fasten angeht. Das Zweite, was ich aus einer Idee der Genügsamkeit irgendwie ableiten würde, ist, dass ich glaube, es ist wichtig, dass unser Herz voll ist. Es gibt ja diesen Tipp, geh nicht einkaufen, wenn du hungrig bist. Ja, also weil irgendwelche Sachen landen dann irgendwie im Einkaufswagen, die da vielleicht 3 Stunden später etwas satter dann doch ein bisschen merkwürdig anmuten. So, ne? Ich glaube, in der Tiefe geht es darum, dass unser Herz voll ist. Es ist erstaunlich, wie viele Leute einkaufen gehen, weil es ihnen dann besser geht. Und wenn du merkst, dass das so bei dir ist, und ich glaube, dass das ungefähr bei der Hälfte der Deutschen so ist, wenn ich das so, ne? Und ich meine jetzt nicht nur das eine Geschlecht, ne? So, wenn du merkst, dass du dich einfach besser fühlst, wenn du einkaufen gehst, dann ist der Auftrag Gottes an dich, dass es dir besser geht. Dass du dich darum kümmern musst. Und darum, dass wenn du dein Herz pflegst und wenn es deinem Herzen gut geht, dann wirst du automatisch weniger einkaufen. Und das gilt für ganz viele Leute. Sieh zu, dass dein Herz voll ist, damit du weniger shoppen musst. Damit du weniger an dieser Stelle investieren musst. Und dann nochmal so ein ganz praktisches Ding. Nachher kommt hier mehr darauf. Aber na, was ich mich immer wieder frage ist, müssen eigentlich immer 100% sein? Also für mich ist die Frage, ist es notwendig, dass du 100% arbeitest? Braucht es das? Also zum Beispiel gemessen an der Reichstagsverordnung, die es in Deutschland mal gab. Damals war 48 Stunden der normale Arbeitstag. Ne? Arbeitest du ja sowieso schon nur noch 80%. Musst du überhaupt 80% arbeiten? Gemessen an dem Einkommen damals arbeitest du 600% oder 700%. Vielleicht reichen ja auch 500% oder 400%. Müssen eigentlich in einem Haushalt alle 100% arbeiten? Also vielleicht ist ja einer in der Lage zu sagen, ich arbeite nur 50% oder 30%. Oder vielleicht können beide 80% oder 70% oder irgendwie so. Wir haben ja auch ein Steuersystem, das uns an dieser Stelle unfassbar entgegenkommt. Also wenn ich 20% weniger arbeite, habe ich am Ende des Tages ja nicht 20% weniger Geld in meinem Portemonnaie, sondern ich habe vielleicht nur 10% weniger in meinem Portemonnaie. Das ist ja geradezu biblische Steuergesetzgebung, die wir also an dieser speziellen Stelle haben. Ne? Aber ich glaube, dass tatsächlich die Frage, brauche ich 100%, eine extrem wichtige Frage ist. Muss ich 100% meines Einkommens auch ausgeben? Muss ich 100% meiner möglichen Arbeitsleistung auch verwerten? Muss ich 100% von was auch immer? Und wohl dem Menschen, der so sein Herz mit Gott irgendwie aufeinander kriegt, dass er merkt, nee, 100% muss nicht sein. Und natürlich noch schlimmer, wenn wir uns in Kreisen bewegen, wo uns permanent signalisiert wird, 100% ist nicht genug. Was wir eigentlich von dir wollen, ist 108%. Und du schaffst das schon. Hoffentlich haben wir einen anderen Ton miteinander, so alles in allem. Hat jetzt einer eigentlich schon mal die Bibelstelle gefunden? Habe ich euch jetzt so erschrocken, dass ihr nicht alle parallel gucken sollt? Okay, gut. Also liefere ich gleich nach. Irgendwann wird das einer reinrufen, ich weiß es. Okay. Was gilt für uns Christen? Das Spannende ist ja für uns Christen, dass wir eigentlich wissen, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Also wir sind hier, weil Gott uns mal in diese Welt geschmissen hat und wir kommen irgendwo an, wo Gott auf uns wartet. Und genauso würde ich sagen, diese Welt ist nicht einfach nur da, sondern das hat mal gestartet, Gott hat das mal begonnen. Unser System, wie wir miteinander leben, das ist nicht einfach nur da. Und wenn ich das jetzt ganz profan sage, dann ist das T-Shirt, das du trägst, nicht einfach nur da, sondern das ist irgendwo hergekommen und das hat einen Grund, warum es da ist. Und was ich mir an vielen Stellen manchmal wünschen würde, ist, dass Leute einfach ein bisschen mehr fragen würden. Nach dem Wie, nach dem Woher, nach der Was ist das eigentlich, was ich hier in der Hand habe? Dass man das nicht als Gott gegeben nimmt, dass bei C&A ein T-Shirt am Ständer hängt. Und dass es jetzt nur noch um die Frage geht, kaufen oder nicht kaufen. Sondern natürlich gibt es in all dem eine Geschichte. Eine nette Idee, mit der bin ich mal konfrontiert worden, da war ich vielleicht 15, also die ganz alten Christen unter uns kennen vielleicht noch Ron Sider, der Weg durchs Nadelöhr. Das war richtig abschreckend gestaltet. Das war so ein dunkelbrauner Einband und Recyclingpapier. Ja? Also das Buch anzugucken hat ja schon 80% der Botschaft vermittelt. Ne? Und Sider sagt einmal, wenn du anfängst im Berufsleben, dann setz doch mal für dich fest, wo du sagen würdest, das ist das Einkommen, mit dem ich mal leben will. Und auf dem Weg dorthin besteuere dich selbst. Also wenn du irgendwann dieses Einkommen erreicht hast, dann gib einfach alles, was da drüber ist, weg. Alles, 100%. Und auf dem Weg dahin gib einfach immer mehr, bis du eben diese 100% erreicht hast. Das war der Vorschlag von Sider. Ihm ist das schon völlig klar, als er das geschrieben hat, dass nur 100 durchgeknallte Christen, er hat das für Christen geschrieben, als Christ, ne, das so umsetzen werden. Aber was ich daran ganz spannend finde, ist die Idee der Selbstbesteuerung. Sich zum Beispiel zu fragen, macht es nicht zum Beispiel Sinn, dass immer, wenn man ein T-Shirt kauft, dass man einem armen Menschen ein T-Shirt finanziert? Lassen wir mal sagen, dass ein T-Shirt für einen armen Menschen 5 Euro kostet, könnte man das ja so machen, dass man einfach immer, wenn man ein T-Shirt kauft, sich in Gedanken 5 Euro irgendwo hinlegt und die irgendwo mal spendet. So gesehen ist dann auch auf der Gap zwischen dem ganz billigen T-Shirt, Primark 1,99 Euro, ne, zwischen dem ganz billigen T-Shirt und einem billigen in Deutschland hergestellten T-Shirt, sagen wir mal Trigema Grabbeltisch, 18 Euro, ja, so, ne, also ne, ist der Gap auf einmal zwischen 7 und 23 Euro. Klingt schon nicht mehr ganz so weit auseinander, ne, aber ja. Also Selbstbesteuerung hat ja was zu tun mit sich selbst steuern. Also wie will ich eigentlich umgehen mit dem, was mir anvertraut worden ist? Nächste Frage. Wenn wir wollen, dass diese Welt eine bessere Welt wird, dann hat es, glaube ich, auch was damit zu tun, wie wir miteinander agieren. Also ich glaube, dass man diese Welt verändert auf allen Ebenen. Also man kann sie ganz oben verändern, man kann sie irgendwo in der Mitte verändern, man kann sie ganz unten verändern und so weiter und so fort. Ich glaube, eine Geschichte, die viele von uns lernen müssen, ist, gut zu reden. Leuten Gutes zuzureden, aber auch gut reden. Also für mich ist immer der Klassiker, wie rede ich über Regierungen? Wie rede ich über Gewerkschaften? Ich finde zum Beispiel Gewerkschaften super. Gewerkschaften ist, lauter kleine Leute, die keine Macht haben, tun sich zusammen, damit Leute, die extrem viel Macht haben, nicht mehr so viel Macht haben. Das ist toll. Das ist geradezu ein biblisches Konstrukt. Finde ich super. Also wenn du das nächste Mal einen Gewerkschaftsbeitrag bezahlst, dann tu das fröhlich. Mach das richtig mit einem überfließenden Herzen. Ja? Wenn du Chef bist und Leute sich gewerkschaftlich bei dir organisieren wollen, dann geh zu ihnen hin und beglückwünsch sie und sag, das ist super, das ist toll. Ist prima, dass ihr euch gewerkschaftlich organisiert. Rede gut von Regierungen. Ja, das ist mir klar, dass die Chefs das anders sehen. Die Frage ist ja, was würde Jesus tun? Ja? Wäre Jesus einer von den Chefs oder wäre er einer von den Angestellten? Ich befürchte, er ist eher einer von den Angestellten, aber egal. So, rede gut von Regierung. Schimpfen können wir alle. Viel spannender ist, wo schaffen wir es, gute Impulse zu setzen, Leuten zu sagen, hey, cool, dass sie die Stunden investieren. Nils hat das jetzt gerade erzählt, er hatte gerade mit dem Assistenten von Angela Merkel zu tun. 4 Stunden schläft die jede Nacht. Das ist der Hammer. Also ja, ich schlafe mehr. Und das für ein Gehalt, das ja nun auch nicht nur gerade berauschend ist, wenn man das mal misst an dem, was andere Leute so verdienen. Wenn wir wollen, dass diese Welt ein besserer Ort wird, dann glaube ich, müssen wir an ganz vielen Stellen ansetzen. glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Christen eine Herausforderung haben. Diejenigen von uns, die mit dem Kopf gut unterwegs sind, das ist vielleicht eher so meine Ecke, die müssen darum beten, dass ihr Herz funktioniert. Guck mal, ich gehöre zu den Leuten, dass wenn mich einer anbaggert am Bahnhof oder so und sagt, hast du mal eine Mark, hast einen Euro, hast du, ich brauche noch 70 Cent für eine Fahrkarte oder wie auch immer diese Sprüche sind. Ja, so, ne? Ich gehöre zu den Leuten, die einfach eiskalt, ohne irgendeinen Anflug von emotionaler Regung sagen, ich gebe kein Geld. Mein goldener Moment war jetzt gerade gewesen. Ich war auf dem Weg nach Bremen und hat mich wieder jemand gefragt um Geld. Ich gebe kein Geld. Und dann fragt er doch mich tatsächlich zurück, hast du was zu essen? Und ich hatte einen Apfel dabei. Ich habe nie einen Apfel dabei. Ich hatte einen Apfel dabei. Ich habe ihm den Apfel gegeben. Ich glaube, er war genauso perplex wie ich, dass das jetzt so stattgefunden hat. Ne? So, ne? Aber was ich damit sagen will, ist, Gott würde ja tatsächlich zwischendurch Menschen wünschen, dass sie Geld bekommen. Also dadurch, dass ich so kopfgesteuert einfach sage, nee, ich lasse mich nicht berühren von jemandem, der jetzt hier elend vor mir steht, mache ich das wahrscheinlich ganz häufig richtig. Aber ich mache es auch mal falsch. Also meine Herausforderung ist, dass ich den Herzschlag Gottes höre. Weil vielleicht gibt es wirklich mal den Moment, wo ich bei jemandem stehen bleiben sollte, mich neben ihn setzen sollte und ihm einen Fuffi geben sollte. Könnte ja sein. Wahrscheinlich völlig bescheuert. Aber was ist denn schlimmer und bescheuert? Und dann gibt es die anderen unter uns. Also das sind die, die... Also diejenigen von uns, ne? Diejenigen von uns, das soll ein Gehirn sein. Ja, diejenigen von uns, die merken, oh, ich reagiere, ne, also Mensch, ich kann nicht an und oh, was für ein Blick und irgendwie so, ne, und dann gibt's irgendein Video und nein und das arme Kind und der arme Mensch und irgendwie sowas, ne, und dann wird natürlich die Abholzung des Regenwaldes auch mit irgendeinem verhungernden Elefanten untermalt und diesen Leuten kann ich nur raten, schalt dein Hirn ein, ja, wenn du dazu neigst sehr auf Not einfach so vom Herzen zu reagieren, dann ist für dich zum Beispiel ein total wichtiger Tipp, grundsätzlich spende nur noch am nächsten Tag. Lass deine Nacht drüber gehen. Denk mal nach. Also ich finde es auch total wertvoll, wenn Leute zu einer Delfintherapie nach Florida können. Und ich verstehe, dass Leute dafür 30.000 Euro sammeln. Verstehe ich. Mein Kopf sagt mir, dass wahrscheinlich jemand, der so gut Mathe kann wie Bill Gates, recht hat. Er sagt in einer Interviewfrage, fand ich ganz witzig, er hat aus dem Stand geantwortet, um ein Menschenleben zu retten, braucht man ungefähr 2.000 Dollar. Das ist das, was seine Organisation so rechnet, ne, bei dem, was sie so tun und was weiß ich und irgendwie sowas, ist das so der Faustwert. Wenn du 2.000 Dollar reingibst in Gesundheitsversorgung bei den Allerärmsten, kannst du davon ausgehen, dass du ein Menschenleben gerettet hast, physisch. Wir sind Christen, wir wissen, dass das physische Leben eines Menschen nur vorübergehend hilfreich ist, aber immerhin. Ja, du hast ein Menschenleben gerettet und 5 anderen Menschen hast du Lebensqualität gegeben. Weil wenn du das Gesundheitssystem stärkst, einer wird gerettet, ein paar andere werden ein bisschen gesünder und so. Ne? Also das ist die Zahl. 2.000 Dollar ist ungefähr 2.000 Euro. Streiten wir jetzt nicht um 20%. Ne? So. Und 5 Leuten geht es besser. Und dann sage ich mir, okay, ich kann natürlich jetzt, ich kann mit 30.000 Euro, kann ich jetzt einem Kind eine Delfintherapie ermöglichen. Oder ich kann 15 Menschen das Leben retten. Das ist jetzt, muss ich zugeben, eine ganz kaltherzige, bösartig analytische Vorgehensweise. Und ich weiß, dass hier manche sitzen und sagen, so kannst du doch nicht denken. Ne? Doch, ich denke ständig so. Ja? So, deswegen, meine Herausforderung ist, dass mein Herz hinterherkommt. Bei vielen anderen ist die Herausforderung umgekehrt. Antwort dir das selber, was du für ein Typ bist, wie du so tickst. So, und jetzt gehen wir weiter beim Thema CO2 und Plastik.
Jetzt kommt quasi der zweite Teil, der ist deutlich kürzer. Die Frage nämlich, was können wir eigentlich jetzt ganz konkret tun? Und beim Plastik ist es ja wirklich sehr, sehr konkret und das kann tatsächlich auch jeder. Und das erste ist mal, ich kann auf Plastik verzichten. Das sagt eigentlich schon alles. Wenn ihr euch überlegt, wo überall Plastik drin ist, was ihr so kauft. Wenn ihr jetzt zum Beispiel an der Obst- und Gemüsetheke steht, gibt es ja immer diese ganz dünnen, durchsichtigen Plastiktüten, wo ihr immer eure Weintrauben reintut oder eure Äpfel oder keine Ahnung was. Und dann liegen diese Tüten auf den Bändern. Ihr könntet das aber auch einfach alles lose nehmen. Das ärgert dann zwar denjenigen an der Kasse, weil er das alles da irgendwie so drauf trapieren muss, um das dann zu wiegen. Aber ihr habt auf jeden Fall dann schon mal Plastiktüten gespart. Wenn ihr irgendwo hingeht, zum Beispiel euch einen Kaffee kauft, to go, dann sind oben immer diese Plastikteile drauf, damit es nicht kalt wird. Da gibt es auch welche aus Papier. Und ich habe letztlich, mach mal eine Folie weiter, das hier gesehen, habe das abfotografiert. Das ist aus der Campus Suite. Jetzt gibt es ja auch noch Starbucks und es gibt weiß nicht, Balzac und so weiter. Und es gibt natürlich noch die ganzen anderen viel netteren Cafés. Aber die haben zum Beispiel jetzt entschieden, sie verzichten komplett auf Plastik. Es gibt keine Strohhalme mehr, es gibt nicht mehr diese Plastikaufsätze auf den To-Go-Bechern und machen das jetzt alles mit Holzbesteck und Papierstrohhalme und so. Also wenn ihr irgendwie sagt, ich will jetzt einen Kaffee kaufen und ihr habt dann eine Campus Suite und einen Starbucks, dann geht doch zur Campus Suite, weil da gibt es kein Plastik. Und das Gleiche gilt natürlich auch für, wenn ihr einen Kindergeburtstag veranstaltet, kauft man auch oft irgendwie Strohhalme und diese Plastikbecher und Plastikteller und so einfach weglassen. Alles mit Papier machen. Ganz, ganz großer Faktor bei Plastik sind ja die Plastiktüten, das hatte ich vorhin schon einmal gesagt. Versucht auf Plastiktüten zu verzichten. Ich kriege echt inzwischen immer eine Krise, wenn ich an einer Kasse stehe und ich sehe, wie einer eine Plastiktüte kauft. Das finde ich wirklich ganz schlimm inzwischen. Bei mir ist schon seit ein paar Jahren so, ich gehe nicht einkaufen, wenn ich keine andere Möglichkeit habe, meinen Einkauf zu transportieren. Ich kaufe keine Plastiktüte, schon seit Jahren nicht. Und hat auch öfter mal zu Streit geführt zu Hause, wenn meine Frau nach Hause kam und dann sagte sie, ja, aber ich hatte keine andere Tüte dabei, ich musste was einkaufen. Sag ich, ja, dann geh nicht einkaufen. Dann kannst du halt nicht einkaufen gehen, wenn du keine Tüte dabei hast. Dann musst du erst nach Hause gehen und eine Tüte holen. Und dann kannst du, oder einen Rucksack oder keine Ahnung, eine Tasche, und dann kannst du einkaufen. Und das geht auch. Und ich mache das tatsächlich auch schon seit ein paar Jahren so. Plastik richtig entsorgen ist der nächste Punkt. Das ist relativ banal. Nicht irgendwie den Plastik in irgendeine andere Tonne werfen, sondern Plastik so entsorgen, wie es nun mal gehört. Und was auch dazu gehört, ist, wenn ihr, ich weiß nicht, wer macht das, vielleicht könnt ihr das einmal zeigen, wenn ihr irgendwo auf der Straße seid und es liegt eine Plastiktüte oder irgendein Plastikmüll oder überhaupt irgendwie Müll auf der Straße, sammelt ihr das auf, wenn ihr durch den Park geht? Also ich mache das eigentlich nicht. So, und denkt man auch, nee, keine Zeit oder nee, eklig oder sowas. Aber eigentlich wäre das doch ganz, ganz sinnvoll, das zu tun, damit das da nicht rumliegt. Und dann über den Regen, das ist jetzt natürlich also relativ hypothetisch, über den Regen in unseren Fluss und darüber dann ins Meer geschwemmt wird, könnte man es auch aufsammeln und fachgerecht entsorgen. Übrigens, lasst euch nicht täuschen, kauft keine Bioplastiktüten. Das ist nämlich Schwachsinn. Bioplastiktüten gibt es eigentlich in der Form gar nicht. Da steht zwar drauf, dass sie dann kompostierbar sind und so, das stimmt aber nicht. Das ist dann nur unter ganz bestimmten Bedingungen oder bestimmte Bestandteile in dieser Tüte. Aber es ist nicht so, dass diese Bioplastiktüten besser sind als andere Plastiktüten. Also nicht täuschen lassen, einfach gar keine Plastiktüten kaufen. Und der letzte Punkt, das habe ich bisher noch gar nicht gesagt. Ich wette, dass wahrscheinlich also locker 95% von uns Kosmetika und Shampoos und so weiter verwenden, wo Plastik drin ist. Ist nämlich eigentlich in fast allen Shampoos und Pflegeduschen und so weiter ist Plastik drin, flüssiges Plastik, Mikroplastik. Ziemlich ekelhaft. Ist aber so. Und das geht tatsächlich auch direkt dann ins Meer, weil dieses Mikroplastik kann nicht gefiltert werden von den Kläranlagen. Das geht da direkt durch, landet direkt im Meer und letztlich auch bei uns im Trinkwasser. Genau, dann gebe ich mal weiter an Jochen.
Für mich schließt sich gerade der Kreis zwischen Mentoring und Müllvermeidung. Also vielleicht kannst du mich nochmal mentoren in diesem Thema, wenn du nach Hause gehst und Mascha kommt mit der Tüte heim und du sagst, wärst du mal besser nicht einkaufen gegangen. Da würde ich gerne mal von dir lernen, wie das abgelaufen ist. Das finde ich spannend. Gut, beim Klimawandel bzw. beim CO2-Ausstoß gilt natürlich das Gleiche wie beim Müll. Das Erste ist sozusagen, wann kann ich jetzt irgendwie den CO2-Ausstoß vermeiden oder eins weiter irgendwie reduzieren in irgendeiner Art und Weise. Also vermeiden ist natürlich bei allem, was wir irgendwie konsumieren. Wir hatten ja auch vorhin das Stichwort Fasten, ja. Darauf in irgendeiner Weise komplett zu verzichten. Also es kann darauf sein, dass ich das Auto einfach stehen lasse und eine Fahrt nicht mit dem Auto mache, sondern mit dem Fahrrad. Ich nehme mal so ein ganz simples Beispiel. Samstagmorgen, man möchte Brötchen holen, Wetter ist schlecht. Normalerweise fährt man mit dem Fahrrad dahin, aber jetzt ist irgendwie Mistwetter und man denkt, ach komm, schnell zack ins Auto und zum Bäcker fahren nach Hause. Heute Morgen war ich auch wieder davor, da habe ich gesagt, ja, gerade heute kannst du erst recht nicht mit dem Auto fahren. Also, das sind so Dinge, wo du einfach so sagen kannst, ich vermeide das einfach, dass ich überhaupt CO2-Ausstoß habe, ja, sondern den irgendwie das mit anderen Möglichkeiten mache. Wenn ich irgendwie ans Vermeiden gehe oder ans Reduzieren, dann denke ich daran irgendwie, wie viel müssen wir eigentlich konsumieren, ja? Sven hat das hier vorhin angedeutet mit den 100%. Wie weit muss meine nächste Flugreise irgendwie gehen? Wie schnell muss mein Auto fahren können, dass ich mir als nächstes kaufe? Wie schnell fahre ich überhaupt mit diesem Auto? Wie oft benutze ich das Auto? Fahre ich vielleicht nur bis zur S-Bahn damit und dann mit Öffentlichen weiter oder? Wie viel Fleisch esse ich? Wie viel Milch konsumiere ich? Wie viel Joghurt esse ich? Auch die Überlegung, woher kommen denn meine Nahrungsmittel? Muss ich das Mineralwasser haben, was irgendwie in Süddeutschland abgefüllt wird und dann mit dem LKW hier hochkommt? Oder trinke ich einfach heller Wasser, weil es von hier um die Ecke kommt? Und so weiter und so weiter. Also nicht nur daran überlegen, was man sozusagen, ich fahre ja kein Auto, also habe ich keinen CO2-Ausstoß, sondern auch bei allem, was ich in irgendeiner Art und Weise konsumiere, frage, wie viel CO2-Ausstoß ist dabei geschehen, als dieses Produkt sozusagen hergestellt worden ist und bis zu mir im Supermarkt oder an meine Person irgendwie herangekommen ist. Zu dem Thema Reisen habe ich noch ein Special. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Lesen auch nicht so meine Welt ist, aber ich habe tatsächlich mal ein Buch gelesen und das Buch heißt Fair Reisen. Fair im Sinne von Gegenteil von unfair, fair, ja. Und also lest es erst nach dem Urlaub, wenn ihr nochmal schön in den Urlaub fahren wollt, kann ich euch nur empfehlen. Da sind so, ich würde mal sagen, die zwei Extreme, was das Thema Fair Reisen angeht. Und da geht es nicht nur um Urlaub machen, da geht es auch um Dienstreisen und so weiter. Es gibt auch Reisen, die wir unfreiwillig machen, weil wir irgendjemanden, eine kranke Person besuchen wollen oder weil wir auf eine Beerdigung müssen, irgendwo nach sonst wohin oder weil wir dienstlich irgendwo hin müssen oder weil wir eben einfach eine schöne Urlaubszeit haben wollen. Also ich würde mal sagen, das eine Ende von, was man machen kann in Sachen CO2-Ausstoß im Urlaub ist, man fliege mit dem Flieger in die Karibik, gehe dann auf eine 14-tägige Kreuzfahrt, gehe auf dem Kreuzfahrtschiff regelmäßig in die Sauna, obwohl draußen 35 Grad sind. Und wenn du dann Landausflug hast, dann mietest du dir noch einen Jetski und ballerst durch die Bucht. Ja? Also dann hast du ungefähr das Maximum gemacht, was man so in einem Urlaub zusammenkriegt. Das andere Ende ist, wie mache ich es am wenigsten? Das Beste ist sozusagen, du fährst vor deiner Haustür mit dem Fahrrad los und hast auf dem Gepäckträger dein Zelt. Also das ist so das andere Extrem und machst eine schöne Tour durch Schleswig-Holstein oder Niedersachsen und kommst nach 10 Tagen wieder nach Hause. Auch da stößt man CO2 aus, weil wahrscheinlich wirst du auf einem Zeltplatz übernachten, wo es auch irgendwie warm Wasser gibt und so weiter. Aber ist natürlich vernachlässigbar gering irgendwie gegenüber dem anderen. Jetzt weiß ich auch, dass die wenigsten hier im Saal diejenigen sind, die sagen, oh, ich habe meine Karibikreise schon geplant. Ja, oder in die Versuchung kommen, das zu tun. Und ich weiß aber auch, dass die wenigsten schon mal mit dem Fahrrad von der Haustür losgefahren sind. Gibt es da jemand, der schon mal von der Haustür aus mit dem Fahrrad in Urlaub losgefahren ist? Ja, cool. Es gibt also ein paar. Sehr schön. Ich bin auch schon mal gefahren, von München bis nach Genf. Dann war das Fahrrad kaputt, mit dem Zug nach Hause. Lange her. Lag aber daran, dass ich noch keinen Führerschein hatte. So ehrlich will ich sein. Okay. Also das sind so die zwei Extreme, die es irgendwie gibt. Und es ist einfach so die Frage, wo in der Mitte irgendwo kann man sich bewegen, gerade wenn es um das Urlaub geht, ne, um den Urlaub geht. Wir wollen ja nicht auf Urlaub verzichten, aber die Frage ist sozusagen, wie nachhaltig ist ja das schöne Wort, kann ich meinen Urlaub irgendwie gestalten? So, wenn es uns jetzt nicht gelingt, den CO2-Ausstoß zu vermeiden oder zu reduzieren, dann gibt es noch die schöne Möglichkeit, ihn zu kompensieren. Ja, das ist sozusagen die dritte Möglichkeit. Und dazu gibt es, wie vorhin angesprochen, meine Quelle myclimate.de oder myclimate.org, Möglichkeiten, wo man sich seinen CO2-Ausstoß berechnen lassen kann, ob das auf einen einzelnen Flug ist, auf 300 Kilometer Autostrecke, auf meinen gesamten Jahresdurchschnitt oder. Und dann kann man das kompensieren. Ich habe ja vorhin dargestellt, dass mein Ausstoß irgendwie 11,9 Tonnen hier sind. So, und wenn ich die jetzt also kompensieren lassen möchte oder kompensieren möchte, dann könnte ich das tun, indem ich 284 Euro spende. So, was passiert jetzt mit dieser Spende? Mit dieser Spende werden Projekte weltweit irgendwie finanziert. Das können zum einen Aufforstungsprojekte sein, die sozusagen eins zu eins helfen, weil jeder Baum, der da ist, bindet wieder CO2. Die andere Möglichkeit ist, dass dieses Geld in Projekte gehen, wo zum Beispiel effiziente Kocher für Frauen in Kenia gekauft werden, angeschafft werden, so dass die nicht mehr mit ihren herkömmlichen Mitteln, wie sie irgendwie kochen, entsprechend kochen müssen und dabei CO2 ausstoßen. Also ich verhelfe anderen Menschen mit meinem Geld, dass sie ihren persönlichen CO2-Ausstoß von ihrem ganz normalen Alltagsleben reduzieren können, weil sie selber die Mittel dazu nicht haben. Jetzt kann man sagen, das ist ja irgendwie so moderner Ablasshandel, so ich sau hier rum und dann gebe ich einfach nochmal 500 Euro und dann ist alles wieder gut. Das habe ich mit einem Freund diskutiert, der in der Nachhaltigkeit arbeitet und das auch studiert hat, und seine simple Antwort darauf war, dem Klima ist es physikalisch betrachtet völlig egal, woher der CO2-Ausstoß kommt. Also ob das jetzt die Person ist, die keine anderen Möglichkeiten hatten, weil sie kein Mittel haben, sich einen vernünftigen Kocher zu kaufen, der irgendwie CO2-sparsam ist, oder ob du auf dem Kreuzfahrtschiff bist, das ist dem Klima herzlich egal. Wichtig ist, dass wir es in Summe reduzieren. Und wenn wir also einen Beitrag leisten und sagen, na, ich fliege jetzt nicht bis nach Gran Canaria in Urlaub, sondern nur bis nach Mallorca, das sind schon mal 2,5 Stunden weniger Flug, schon mal weniger CO2. Vielleicht ist der Urlaub in Summe auch ein bisschen günstiger und dafür nehme ich noch etwas Geld in die Hand und versuche das, kompensiere das, dann habe ich sehr viel Gutes daran getan. Also die grundsätzliche Regel ist irgendwie nach Möglichkeit verzichten, reduzieren oder auf diese Art und Weise kompensieren. Wir werden im Nachgang nochmal ein paar Infos rumschicken zu dieser Predigt, und da werde ich auch diese eine Quelle angeben, aber auch nochmal eine andere Quelle, wo ihr einfach reingehen könnt und euch mal angucken könnt, wie viel CO2 stoße ich eben aus, wenn ich mit meinem Auto irgendwo hinfahre, und was würde mich das kosten zu kompensieren. Eins, weil es heute Morgen gerade noch so schön warm war hier drin, ne? Also wir saßen ja vor wenigen Wochen hier, da war es irgendwie saukalt. Heute Morgen kam ich rein und dachte, jetzt sind wir aber satt angekommen in den 20er Graden. Auch das ist so ein Thema, wie warm heizen wir eigentlich? Also muss ich meine Wohnung im Winter schön auf 22, 23 Grad haben? Oder kann ich auch irgendwie mit 18, 19 Grad legen und ziehe mir irgendwie einen Pulli an? Aber das sind auch so Überlegungen, die in das Thema Reduzieren hineingehören, was man alles machen kann. Gibt ganz viele Möglichkeiten, und damit übergebe ich wieder an Sven.
Stimmt doch, ne? 1. Timotheus 6, Vers 8. Ja. Also wir bleiben dabei. Wir bleiben bei 1. Timotheus 6, Vers 8. Den müssen wir jetzt nur noch finden, dass wir die haben. Genau. Das beruhigt mich jetzt. So. Gut. Wie mache ich diese Welt zu einem besseren Ort? Also eine Geschichte ist, wie ich diese Welt zu einem besseren Ort mache, ist, ich bete. Wir sind groß geworden in der irrigen Annahme, dass alles, was passiert, passiert, weil Leute was tun. Also irgendwer macht was und deswegen passiert was und passiert was und passiert was. Was wir vergessen ist, dass es über dieser Welt und unter dieser Welt eine geistige Grundlage gibt. Mächte und Gewalten als ein Wort der Bibel, einen handelnden Gott. Diejenigen von uns, die nicht so christlich unterwegs sind, kennen Engel. Na, also und so weiter und so fort. Na, also so diese ganze Bandbreite, was man denn so irgendwie so hat. Und also wenn ihr wollt, dass diese Welt ein besserer Ort wird, dann gehört auf jeden Fall Beten dazu. Beten verändert die Welt. Beten verändert Situationen. Beten verändert Entscheidungen. Und jetzt kommen so ein paar nochmal irgendwie zwei sehr konkrete Geschichten. Also, die sind ein bisschen lustig, aber ich meine die gar nicht lustig. So, ne? Also das eine ist, denkt doch mal darüber nach, ob ihr nicht Tarier werdet. Also, ne, die Extremvariante ist dann, ne, der ganze Veganismus, also nichts Tierisches mehr zu sich nehmen. Ich habe eine Frau, die mit Nachhaltigkeit studiert hat, muss man sich mal vorstellen, dass es sowas als Studiengang gibt. So, ne? Und die habe ich mal gefragt, was soll ich euch heute erzählen, was hilft irgendwie sowas. Ne? Und was ist so die Killer-Applikation? Und da sagt sie, also Sven, das muss man ehrlicherweise sagen, ne? Vegetarier werden, und also Veganer, das ist dann noch extremer so, ne? Aber Vegetarier werden, also kein Fleisch mehr essen, ne? Ist unfassbar hilfreich. Ja? Also weil du kannst satt werden von ein paar Quadratmeter Ackerland, aber wenn dir das Ackerland mein Schwein mästen soll, dass ich danach esse, dann brauche ich nicht ein paar Quadratmeter, sondern brauche ich ein paar hundert Quadratmeter Ackerland, um mich zu ernähren. Von furzenden Kühen hatten wir es schon, das muss ich jetzt hier nicht vertiefen. So, ne? Also wenn ich will, dass diese Welt ein besserer Ort wird, dann kommt dazu, dass mein Vater war Tierarzt. Ne? Ich bin immer geschockt, wie normale Tiere in Deutschland gehalten werden. Also wer mal auf eine normale Milchtüte guckt und sieht, wie da gezeigt wird, wie Tiere leben, nein, so leben sie nicht. Ne? Also wer ein starkes Gemüt hat und die nächsten 2 Stunden auch keine Mahlzeit vor sich hat, der kann sich ja mal angucken, so Bilder aus dem deutschen Zuchtviehbetrieb. Und zieht euch nur die deutschen Varianten rein, weil wenn es so in den Osten geht, dann wird es so richtig unappetitlich. Wobei, bei manchem Deutschen, ich finde auch, man sollte einmal in einem Schlachthof gewesen sein. Wer danach immer noch Fleisch isst, ist okay, ja, aber wer sagt, oh nee, das ist zu eklig, aber trotzdem Fleisch isst, das finde ich ein bisschen inkonsequent. Also ich gehe nicht so weit zu sagen, du darfst nur das Fleisch essen, was du selber getötet hast. Gibt Leute, die sowas auch sagen, aber gut. Ne? Ich finde, darüber nachzudenken, super. Und dann gibt es ein tolles Wort, das ist so der westdeutsche Pragmatismus, den ich irgendwie ganz niedlich finde, ne? Flexitarier. Ja? Flexitarier ist schlicht und ergreifend, meistens esse ich kein Fleisch. Ja? Flexitarier ist übrigens eine verhältnismäßig christliche Variante, weil das ist offensichtlich. Wenn ich als Christ irgendwo hinkomme, ja, dann ist nicht mein Job, Leute zu erziehen. Ich habe vorhin von Hochzeiten geredet, ja. Ich esse, was mir vorgesetzt wird. Und ich tue das möglichst lächelnd, möglichst positiv. Ich glaube, dass diese Grundfrage zu sagen, so, ne, also esse ich 0% Fleisch oder 10% Fleisch von dem eines Durchschnittseuropäers oder esse ich 100% Fleisch, ne, dann ist die Spanne zwischen 100 und 10% hat schon mal 90% Fleisch irgendwie vom Teller geholt. Ob man die restlichen 10% auch noch leben will und muss, tu, was du willst, ne, aber die ersten 90% zu reduzieren ist viel leichter als die letzten 10%. Also zumindest mal drüber nachzudenken. Und ich habe jetzt hier nicht davon geredet, dass Tiere ja genauso Mitgeschöpfe sind wie wir. Sie sind nicht genauso wie wir. Gott hat die Welt geschaffen und er hat gesagt, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Da waren schon die Tiere da. Ja? Und erst, da hat er kurz Pause gemacht, 6. Tag, Samstagabend, ne? kurz vor der Tagesschau, ne? hat er gesagt, so jetzt machen wir es nochmal richtig, hat den Menschen geschaffen und nachdem der Mensch geschaffen war, hat Gott gesagt, jetzt ist es sehr gut. Ja? Also ich glaube nicht daran, dass Orang-Utans Menschenrechte kriegen sollten. So, ne? Aber ich glaube, dass es einen Umgang gibt mit der Schöpfung, der schöpfungsgemäß sein muss. Und wie weit dann deine Entscheidungen gehen, wie tief die gehen und wie weit die sind oder so, tu das, wie dein Gewissen das sagt. Was ich halt doof finde, ist immer so dieses, auch ich will da gar nicht drüber nachdenken. So, und jetzt kommt eine letztes, wie kann ich diese Welt besser machen? Wo ist mein schwarzer Stift, habe ich mitgenommen. Ne? Ich hätte ihn gerne in schwarz. Ich würde das jetzt, da hinten ist der schwarz, rechts. Danke. Wie kann ich diese Welt besser machen? Es gibt noch eine Variante, die ist zutiefst biblisch. Kinder kriegen. Viele, viele Kinder. Denn Menschen sind Gottes Freude. Also wenn Gott sich fragt, was ist eine tolle Welt, ja, dann kann er sich diese Welt nur mit Menschen vorstellen. Mit vielen, vielen, vielen Menschen vorstellen. Okay, die haben auch ein Gehirn, ich sehe es ein. Ja? So. Ich nehme das hier bewusst als letztes, weil, wenn es darum geht, darüber nachzudenken, wie ist diese Welt und wie machen wir es und so weiter und so fort, ja, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht einfach all das denken und tun und reden, was wir in den Hochglanzmagazinen lesen oder in irgendwelchen Sendungen. Sondern wir müssen uns immer fragen, was ist eigentlich Gottes Sicht auf die Welt? In Gottes Sicht auf die Welt ist jeder Mensch unendlich kostbar. Und wenn es dann Leute gibt, die sagen, aus ethisch-religiösen Gründen bekommen wir kein Kind, dann würde ich sagen, ehrlich Leute, nein. Gottes Sicht auf die Welt ist eine völlig andere, eine völlig andere. Ich habe bewusst dieses beides so ans Ende gestellt, weil dieses Vegetarier und sowas, das ist sowas, was Christen häufig irgendwie so ein bisschen komisch finden und irgendwie sowas. Ich finde, man muss darüber nachdenken. Und das, was die Nicht-Christen häufig komisch finden, ist, dass wir Kinder einfach klasse finden, irgendwie sowas. Ne? Und das ist einfach alles so. So, was ich jetzt von euch möchte, bevor wir in die Lobpreiszeit einsteigen, für die wir uns nicht mehr so viel Zeit nehmen, das sehe ich ein. Nehmt euch bitte jetzt 60 Sekunden Zeit, wendet euch zu einem rechten oder linken Nachbarn und sagt, was ist die eine Sache, die ich als weiter Nachdenken von heute mitnehmen möchte. 60 Sekunden und die Band hat Zeit, nach vorne zu kommen. So, 60 Sekunden, jetzt.